1950 in Provincetown. Eine kleine, ruhige Hafenstadt, 6 Stunden nördlich von New York. An der Strandpromenade reihen sich strahlend weiße Häuser aneinander. Auf dem Wasser schwappen ein paar Segelboote. Hier verbringt die New Yorker Künstlerszene den Sommer, um der stickigen Hitze der Großstadt zu entfliehen.
Helen! Komm, schnell rein. Wir sind eh schon zu spät. Ich will keinen Ärger vom Hofmann bekommen.
Gemeinsam betreten sie ein großes, weißes Haus. Es ist die Hans Hofmann School of Fine Arts.
Wo warst du gestern?
Erzähl ich dir später. Komm jetzt.
In einem großen Atelier sitzen um die 20 Schülerinnen und Schüler mit ihren Staffeleien im Kreis. In ihrer Mitte steht ein Podest. Darauf hat sich ein Modell platziert und hält eine Pose.
Nein. Zuerst you gotta learn to paint realistic.
Die anderen bemerken sie kaum. Alle Augen und Ohren hängen hochkonzentriert an Hofmanns Lippen. Auch weil seine Mischung aus Deutsch und Englisch nur sehr schwer zu verstehen oder zu deuten ist.
Abstraction is nur real, if coming von der Natur. Remember that.
Was soll das heißen?
Keine Ahnung. Ich sitze hier seit 3 Tagen und verstehe genauso wenig wie du.
Hans Hofmann ist eine Legende der modernen Kunst.
Push and pull.
Gerade geht er im Kreis herum und kritisiert die Skizzen seiner Schülerinnen und Schüler.
Do it like Kandinsky.
Ich habe gehört, Hofmann hat in Paris mit Picasso und Braque gemalt. Und in München hatte er die weltweit erste Schule für moderne Kunst, bis die Nazis kamen und er nach Amerika flüchten musste.
Er ist schon irgendwie genial, aber auch komisch.
Angeblich ist er halb taub, deswegen spricht er so komisch. Und keiner hier hat jemals irgendwas gesehen, was von ihm ist, was er gemalt hat. Damit sie nicht von ihm beeinflusst werden und ihren eigenen Stil finden.
Nein, Picasso would kill you for that.
Helen beobachtet, wie Hofmann einen Kohlestift greift und dicke schwarze Striche über das Bild eines seiner Schüler zieht.
Perspective is a matter of the Horizontale.
Wo warst du denn jetzt gestern? Ging es dir wieder nicht gut?
Nein, ich hatte einfach keine Lust mehr, hier im Kreis herumzusitzen. Ich habe mich an den Hafen gesetzt und da gemalt.
Und was hast du gemalt?
Also, das weiß ich selbst noch nicht so genau. Ich habe einfach so den Pinsel und dann geschaut, was passiert. So richtig kubistisch ist es aber nicht geworden.
Achtung, er kommt.
Ah, Helen. My favorite Schülerin. Where have you been yesterday?
Entschuldigen Sie bitte. Ich habe gemalt. Draußen.
So you don't like my Unterricht?
Doch. Aber wie Sie selbst immer sagen, Abstraktion muss aus der Natur kommen.
Aha. Und did you paint anything?
Ja, es ist irgendwie...
Show me.
...etwas anders.
Sie übergibt ihm die 50 mal 40 Zentimeter große Leinwand, auf der fließende blaue, graue und braune Formen zu sehen sind. Die Bucht von Provincetown ist nur noch zu erahnen. Hofmann stellt das Gemälde auf eine Staffelei vor sich. Der ganze Raum mustert nun Helens Werk. Sogar das Aktmodell blinzelt herüber. Hofmann kneift seine buschigen Augenbrauen zusammen.
Aha, abstrakt. Not Kubismus anymore. Grau and blau. Mixed with ochre.
Die Augenbrauen des Lehrers heben sich.
Also, this is something...
Helen versucht verzweifelt, im Gesicht des alten Mannes zu lesen, was er ihr sagen will. Bis Hofmann schließlich seinen Blick von dem Bild löst und nun stattdessen die Schöpferin argwöhnisch mustert.
Helen, this works.
Ein größeres Kompliment hat der exzentrische deutsche Meister selten gemacht. Es ist Helens erstes abstraktes Werk. Und mit diesem Lob ist sie sich sicher, sie hat etwas Eigenes geschaffen.
In der ersten Folge entdeckt Helen nach dem frühen Tod ihres Vaters ihre Liebe zur modernen Malerei. Mit 21 kommt sie aus Bennington zurück nach New York, fest entschlossen, selbst Künstlerin zu werden. Bei einer Ausstellung trifft sie auf Clement Greenberg, den einflussreichsten Kunstkritiker der Stadt. Jetzt will sie Teil der abstrakten Avantgarde, der neuen Generation von KünstlerInnen werden. Aber dafür muss sie es schaffen, sich als junge, unbekannte Frau in der männlich dominierten Kunstwelt durchzusetzen. In dieser Folge erlebt sie einen Moment, der alles verändert. Und sie wird Teil einer Ausstellung, die Kunstgeschichte schreibt. Mein Name ist Salwa Humsi. Ich bin Journalistin und Moderatorin. Ihr hört Frankenthaler. Wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter und gebt uns 5 Sterne. Das hier ist Folge 2 von 6. Gurus und Galeristen. Helen ist fest entschlossen, Malerin zu werden. Deshalb ist sie zurück in New York. Aber eins ist klar. Die kubistischen Picasso-Imitate aus ihrer Bennington-Zeit reichen ihr nicht mehr. Jetzt sucht sie fieberhaft nach einer eigenen Handschrift. Im Sommer des Jahres 1950 entscheidet sie sich deshalb, nach Provincetown zu gehen. Dort lehrt Hans Hofmann, eine internationale Koryphäe der abstrakten Kunst. Mary Gabriel. Ihr kennt die Autorin bereits aus der ersten Folge. Sie ist Expertin für die Frauen des abstrakten Expressionismus.
There are few people in the history of abstract expressionism who are absolutely crucial to its development.
Es gibt nur wenige Personen, die absolut entscheidend für die Entwicklung des abstrakten Expressionismus waren. Und eine davon war Hans Hofmann. Er wurde eine lebende Legende für all die Künstler, die in den frühen Tagen der abstrakten expressionistischen Bewegung verzweifelt versuchten, ihre Stimme, ihre Persönlichkeit auf die Leinwand zu bringen.
Helen befasst sich ihr ganzes Studium mit der Revolution der modernen, kubistischen und surrealen Kunst. Aber Hofmann hat sie selbst miterlebt. Ab 1904 ist er befreundet mit Künstlern wie Picasso, Matisse und Braque. 1914 ist er zu Besuch in seiner Heimatstadt München, als plötzlich der Erste Weltkrieg ausbricht. Als Deutscher darf er nicht wieder nach Frankreich einreisen. Seine gesamte Existenz und all seine Werke liegen hinter einer Grenze, die er jetzt nicht mehr überqueren darf. Er ist also nicht nur dazu gezwungen, in München zu bleiben, er muss komplett von vorne anfangen. Lea Schäfer ist Kuratorin des Museum Reinhard Ernst. Sie ist Expertin der Museumssammlung, in der sich auch einige Werke von Hans Hofmann befinden.
Er hat 1915 seine eigene Malschule schon in München gegründet, in der Zeit, wo der Blaue Reiter da total aktiv war. Man kann also sagen, er kannte von Picasso über Braque hin zu den VertreterInnen des Blauen Reiters, an Paul Klee, Wassily Kandinsky, Gabriele Münter oder Marianne von Werefkin denken, sehr viele Personen noch wirklich persönlich. Und hat all diesen Einfluss eben in sich getragen.
Nicht nur seine Werke machen Hans Hofmann also so besonders. Er selbst, seine Person ist so faszinierend. In ihm kreuzen sich sozusagen die Geister der größten Künstlerinnen und Künstler unterschiedlicher Nationen, Schulen und Epochen. Ihn umgibt eine Aura, die junge Kunstschaffende einfach anzieht.
And so to their mind, he was the ambassador from a time, almost like a high holy time for art for them.
Für sie war er ein Botschafter aus einer heiligen Zeit der Kunst. Eine Zeit, in der Künstler den Mut hatten, das Unvorstellbare zu schaffen, alte Grenzen zu sprengen. Er war jemand, der Seite an Seite mit den Meistern gearbeitet hatte. Sie hofften, dass er den Schlüssel besaß, um diese Türen für sich selbst zu öffnen.
Auch Helen sitzt jetzt bei Hans Hofmann im Atelier, in der Hoffnung, bestenfalls seine Geheimnisse entschlüsseln zu können.
They could barely understand him because he barely spoke English, but they didn't care. They listened to everything he said.
Sie konnten ihn kaum verstehen, weil er nur wenig Englisch sprach, aber das war egal. Sie hörten auf jedes Wort, das er sagte, hingen an seinen Lippen. Diese mittellosen Künstler hörten diesem deutschen Lehrer zu, der in Worten sprach, die sie kaum verstanden, in einer Sprache, die er zu erfinden schien, während er redete. Und sie gingen so inspiriert daraus hervor, dass sie den Mut fanden, in ihre Ateliers zurückzukehren und etwas Neues zu versuchen.
Aber Helen merkt schnell, Sitzen und Zuhören helfen ihr nicht dabei, Malerin zu werden. So interessant die Person Hans Hofmann auch ist, Theorie hatte sie im Studium schon genug. Sie will jetzt endlich frei und gelöst malen. Also geht sie an den Hafen von Provincetown. Ein Schlüsselmoment, denn dort malt sie ihr erstes abstraktes Bild. Provincetown Bay.
She captured the feeling of the air. She captured the feeling of the water.
Sie erfasste das Gefühl des Wassers, nicht im traditionellen Sinne von Wellen, die an den Strand schlagen, sondern die Essenz des Wassers. Es war die Essenz von Helen, die mit der Essenz dieser Landschaft verschmolz. Und als sie das Gemälde fertig hatte, erschrak sie richtig, weil es nichts war, was sie jemals zuvor gemacht hatte. Es war kein De Kooning, es war nicht kubistisch, es war nicht einmal ein Versuch, ein Pollock zu sein. Sie hatte einen Helen Frankenthaler erschaffen. Und das war wirklich das erste Mal, dass sie auf der Leinwand erschien.
Für Helen ist es ein erster Durchbruch als Künstlerin. Sie versucht nicht zu kopieren, sondern malt, zwar noch zaghaft, aber einen eigenen Stil. Das Lob von ihrem Lehrer bestärkt sie. Und so entstehen in diesem Sommer 1950 eigenständige Werke von Helen Frankenthaler. So auch das Bild Provincetown Harbor.
Wir im Museum sind sehr glücklich, dass wir das Werk Provincetown Harbor von 1950 haben. Es ist eine sehr frühe Papierarbeit der Künstlerin, die genau während der Summer School von Hans Hofmann entstanden ist. Und dann ist es ganz spannend zu sehen, was er denn eigentlich unterrichtet. Und ein großer Teil war eben auch trotzdem, oder vielleicht gerade durch diese französische Tradition, die Plein-Air-Malerei, also das Studium wirklich vor dem Original in der Landschaft. Und spannend ist für uns dann zu sehen, wenn wir uns das Bild dann heute anschauen und schon die Entwicklung von ihr kennen, dass wir dann feststellen können, okay, hier passiert schon etwas, dass die Farbe in das Papier einsickert, natürlich, weil es eben Wasserfarbe ist und der Wasserfarbe eigen. Aber das ist dann was, was sie später wieder aufgreift und dann im großen Format weiterentwickelt.
Nach 3 Wochen kehrt Helen zurück nach New York City. Im Gepäck ihre abstrakten Bilder und ein seltenes Lob von ihrem deutschen Kunstguru. Ein paar Wochen zuvor, am 15. Mai 1950, trifft Helen Frankenthaler bei der Alumni-Ausstellung ihres Colleges auf den 20 Jahre älteren Clement Greenberg. Seiner Meinung nach ist Helens Bild sogar das schlechteste der ganzen Ausstellung. Ein ziemlich hartes Urteil von einer wirklich wichtigen Stimme. Sein Spitzname ist Papst Clem. Das zeigt sehr gut, was für ein einflussreicher Kunstkritiker er ist. Und das, obwohl er nur ein paar Jahre davor noch als einfacher Zollbeamter am Hafen gearbeitet hat. Während seiner Arbeitszeit beginnt er heimlich Artikel über Bertolt Brecht zu schreiben. Mary Gabriel.
Now, there was a young customs officer named Clement Greenberg.
Es gab da einen jungen Zollbeamten namens Clement Greenberg, der wirklich ein Ego hatte, also in der Größe von New York. Er wollte Dichter werden, aber er plagierte sein erstes veröffentlichtes Gedicht. Das Ende seiner Karriere. Er wollte Maler werden, aber er war so lala. Beim Schreiben hatte er die Arroganz zu denken, dass er etwas über Malerei zu sagen hatte. Er hatte keinen Hintergrund in Kunstgeschichte. Er hatte keine wirkliche Ausbildung. Aber er hatte viele Meinungen.
Greenberg gehört zu den Ersten, die sich wirklich richtig mit der jungen, abstrakten Kunst beschäftigt haben. Jemand, der zumindest mal versucht hat, eine Haltung dazu zu entwickeln. Auch wenn sein Ansatz sehr theoretisch war. Damals gab es den Beruf Kunstkritiker noch gar nicht. Er hat ihn sozusagen miterfunden. Die Zeitungen haben ab 1941 jemanden gesucht, der etwas über diese neue Kunst schreiben konnte. Das war seine Chance. Oliver Kornhoff, der Direktor des Museum Reinhard Ernst.
Am Anfang, als ihn noch niemand kannte, war Greenberg noch hin und her gerissen, ob er selbst als Maler Teil dieser Szene sein wollte. Mehr ihn allerdings faszinierte, worum es den Künstlerinnen und Künstlern in ihren neuartigen Gemälden ging, desto mehr wollte er verstehen. Seine eigene Quintessenz war, weniger selbst zu malen, mehr zuzuhören, mehr gemeinsam zu diskutieren und auch mehr gemeinsam zu rauchen und zu trinken. Eines Tages hat er dann Jackson Pollocks Drip Paintings in Pollocks Scheune gesehen und war wie hypnotisiert. Er war einer der Ersten, der die Tragweite dieser Werke wirklich verstanden hat.
Es sind Clement Greenberg und Pollocks Frau Lee Krasner, die Jackson Pollocks Drip Paintings berühmt gemacht haben. Greenbergs Engagement wird gesehen und anerkannt. Er wird in der Szene zum Papst erklärt. In diesem Moment trifft Helen auf ihn. Was kann sie von so einer Person erwarten? Die Bennington-Ausstellung samt Helens Kunst hat Clement abgestempelt. Ein herber Rückschlag, aber Helen reagiert überraschend charmant. 3 Wochen später schreibt sie ihm wegen einer anderen Sache einen Brief. Am Ende steht: I trust you have recovered from the Bennington exhibit. Sincerely, Helen Frankenthaler. Ihre charmante und selbstbewusste Art hatte Clem schon im Mai beeindruckt. Er meldet sich bei ihr, sie beginnen zu daten und werden schnell ein Paar. Sie, 21, extrovertiert und talentiert, er, 20 Jahre älter, untersetzt, glatzköpfig und mit einem großen Ego. Aber er ist eben auch ein brillanter Kopf mit einem ganz besonderen Gespür für gute Kunst. Die beiden ähneln vielleicht sogar ein bisschen Helens Eltern, Alfred und Martha.
And they really connected.
Die beiden hatten wirklich eine Verbindung. Er war intellektuell genug, dass es Helen faszinierte. Die Männer, die sie am meisten interessierten, mussten intellektuell sein. Und sie mussten auch Humor haben.
Helen Frankenthaler sagt später, dass ihr Bennington beigebracht hat zu malen. Sie aber erst durch Greenberg gelernt hat, Kunst wirklich zu sehen.
Greenberg hat mir geholfen, ein feineres Auge zu entwickeln, um die Wahrheit und die Magie in den Bildern zu erkennen.
Die beiden teilen den gleichen Humor und können nächtelang über Kunst, Bücher und Filme diskutieren. Sie lieben es, zusammen im Atelier Wein zu trinken, zu Frank Sinatra zu tanzen oder die New Yorker Clubs und Bars zu erkunden. Und Clem stellt Helen all seinen Freundinnen und Freunden der Kunstszene vor. Aber trotz seiner Unterstützung wird Helen Frankenthaler in der männlich dominierten Kunstszene nicht überall mit offenen Armen empfangen. Katie Hessel ist eine junge britische Kunsthistorikerin und beschäftigt sich online am liebsten mit The Great Women Artists, also mit den großen Frauen in der Kunst.
Yeah, exactly. You know, I mean, because in a sense, you know, the story of art is essentially the story of art without women.
In gewisser Weise ist die Geschichte der Kunst die Geschichte der Kunst ohne Frauen. Die Fakten lügen nicht. Und so musste die Geschichte der Kunst ohne Männer geschrieben werden, damit wir dieses Ungleichgewicht thematisieren.
Hessel weiß also ganz genau, wie schwer es die Künstlerinnen in den 50ern hatten.
In a way, the idea of being a woman artist was something that was not celebrated.
Die Idee, eine Künstlerin zu sein, war etwas, das nicht gefeiert wurde. Das war eine Männerwelt. Heute ist es unglaublich empowernd, sich als Frau zu bezeichnen. Ich glaube nicht, dass das damals der Fall war. Das war ein Ort, an dem Frauen wie Bürger zweiter Klasse behandelt wurden.
Und das, obwohl schon die erste Generation abstrakter Malerei von Beginn an geprägt wurde von unkonventionellen Frauen. Lee Krasner, Elaine de Kooning oder Hedda Stern. Doch viele Männer der Szene nehmen die Kunst weiblicher Malerinnen einfach nicht ernst. Ihrer Meinung nach können nur Männer ernste und bedeutungsvolle Kunst schaffen. Was Frauen machen, ist einfach zu soft und im besten Fall noch ganz hübsche Deko. Auch Freunde von Clem sehen in Helen nur ein weiteres hübsches und verwöhntes Mädchen von der Upper East Side. Dass sie sich auch noch den wichtigsten Kunstkritiker der Stadt geangelt hat, bringt ihr den sexistischen Spitznamen Clem's Girl ein.
You have to be very strategic in a way, and I think Helen Frankenthaler was. She was really clever.
Du musst auf eine Weise sehr strategisch sein, und ich denke, Helen Frankenthaler war das. Sie war klug. Ich weiß nicht, ob sie wusste, dass sie doppelt so hart arbeiten musste, aber sie verstand diese Community. Sie wusste, wer die Menschen waren, die wichtig waren. Und sie verstand, wie sie damit umgehen musste.
Helen Frankenthaler hat genug Selbstbewusstsein, um diesen Spitznamen mit einem Lachen zu begegnen. Wann immer man sie als Clem's Girl bezeichnet, korrigiert sie charmant, sie sei ein Helen's Girl. Aber es gibt einen Ort, an dem die Maskulinität der Kunstwelt so deutlich wird wie sonst nirgends. Eine Bar namens Cedar Tavern.
You know, what was the culture of art? The culture at that time was, you know, hard drinking in the Cedar Tavern.
Wie war denn damals die Kultur in der Kunstwelt? Die Kunstwelt war stark vom Besaufen im Cedar geprägt. Und wurden die Frauen da integriert? Ich meine, Lee Krasner sagte, dass die Frauen dort wie Vieh behandelt wurden. Was ist das für ein Ort, um über Kunst zu diskutieren?
Es ist kein Ort der Gleichberechtigung, doch damals der einzige Ort, an dem man als Maler oder eben Malerin gehen kann, um sich über sein Handwerk auszutauschen. Um lautstark und mit viel billigem Whisky über Kunst zu diskutieren. Wer Malerin oder Maler sein will, muss ins Cedar gehen. Und gerade die Frauen müssen sich dort richtig beweisen.
I mean, you know, on the one hand, I would love to be a fly on the wall at these places.
Einerseits würde ich gerne eine Fliege an der Wand an diesen Orten sein, nur um zu sehen, was sie damals diskutierten, wer besser war. Tintoretto oder Caravaggio? Diese unglaublichen Diskussionen. Aber auf der anderen Seite, eine Frau in dieser Zeit zu sein, ich würde niemals, niemals mein Leben gegen das ihre eintauschen.
...1951 im hippen East Village von New York. Es ist Abend und Helen und Clem betreten eine viel zu volle Bar. Es ist ein schon damals legendärer Künstlertreff, The Cedar Tavern. Das Licht ist trüb, schwere Vorhänge verdecken die wenigen Fenster. Die Wände waren mal in einem dunkelgrün gestrichen, das aber durch die vielen Flecken nur noch zu erahnen ist. Rechts erstreckt sich eine lange Theke, die im zugerauchten Nebel beinahe zu verschwinden droht. An ihrem tatsächlichen Ende befindet sich jedoch eine überdimensional große weiße Uhr, die einzige Möglichkeit, eine Tageszeit zu erahnen. Der gesamte Ort fällt aus der Zeit. Greenberg nimmt Helens Hand.
Da hinten sind sie. Entschuldigung, darf ich mal kurz? Ich hasse das Cedar. Wir hätten in San Remo gehen sollen.
San Remo? Ich finde es hier toll. Hier sind wenigstens echte Künstler und nicht nur die selbsternannten Experten. Von mir aus können wir hier sogar das nächste Mal essen. Ein Teller Spaghetti, $1.
Clem, ist sie das? Wo habt ihr beide euch kennengelernt?
Auf der Bennington-Ausstellung.
Bennington? War ja klar.
Lass gut sein. Im Cedar sind vor allem viele Proleten.
Sind das nicht Mark Rothko und Robert Motherwell?
Ja, und der mit dem Bier in der Hand ist Bill de Kooning mit seiner Frau Elaine. Komm mit, ich stell dich vor.
Die beiden erreichen eine kleine Tischecke mit überladenen Sitzbänken.
Helen, das ist Adolf Gottlieb.
Hi Helen.
Robert und Mark kennst du schon?
Oh, hallo. Noch nicht so richtig.
Das ist Lee Krasner.
Hi Helen.
Hey!
Warte kurz. Will jemand was von der Bar?
Der Maler Adolf Gottlieb schüttelt den Kopf.
Nein, bloß nicht. Wir wollten gerade gehen.
Zu Jacksons Ausstellung?
Ja. Helen, kennst du Jackson Pollock?
Ja, vom Namen her. Ich habe seine Bilder aber noch nie in echt gesehen.
Na, dann solltet ihr mitkommen.
Wenige Minuten später stehen Helen und Greenberg mit ein paar angetrunkenen Künstlern im Aufzug. Fünfter Stock. Die Betty Parsons Gallery.
Pass auf, ich bin gleich wieder da. Guck dich einfach um und schau, was es mit dir macht.
Helen steht in einem großen weißen Ausstellungsraum. Es hängen nur ein paar wenige Werke an den Wänden.
Wow.
Aber die sind gigantisch. Meterlang erstrecken sich die Gemälde aus tausenden Tupfern in wilden Farben. Ohne Rahmen scheinen sie endlos weiterzugehen. Keine Landschaft, keine Figuren, völlige Abstraktion. Nur Farben in einem wirbelnden Tanz. Kaum hat das Auge einen Punkt fokussiert, verändert sich alles, was darüber hinausgeht. Die Werke scheinen sich immerzu zu verändern. Explosion und Implosion wechseln sich ab. Gewaltsam und gleichzeitig schwerelos erzeugen die Leinwände ein eigenes Gravitationsfeld, in dessen Mitte Helen staunend steht. Sie versucht sich zu sammeln. Noch nie hat sie so etwas gesehen.
Na, wie gefallen dir die Bilder? Gut, oder?
Gut? Das ist unfassbar. Das ist einfach nur... Wow.
Pollock hat keine Welt mehr gemalt oder kopiert, wie man sie sieht, wenn man aus dem Fenster schaut. Er hat eine ganz eigene Welt geschaffen. Und Helen ist sich sicher, in dieser Welt möchte sie leben.
Vor nur einem Jahr war Helen Frankenthaler noch auf dem College. Von hippen Jazzclubs oder Galerieeröffnungen konnte sie nur träumen. Gerade noch hat sie über Jackson Pollock im Life Magazine gelesen, jetzt ist sie mit ihm und Lee Kressner zum Abendessen verabredet. Diese ersten Monate in New York nach dem Studium sind für sie eine besondere Zeit. Auf diese Momente hat sie hingefiebert und sich vorbereitet durch ihr Studium und die Summer School von Hans Hofmann. Doch als es soweit ist, trifft es sie trotzdem wie einen Schlag. Die Pollock-Ausstellung 1951 ist ein Wendepunkt für die 21-jährige Helen Frankenthaler. Eine echte Offenbarung. An diesem Abend sieht sie seine Bilder zum ersten Mal in einer Galerie und in voller Größe. In einem Brief an eine Freundin schreibt sie:
Es war, als wäre ich plötzlich in einem fremden Land, ohne die Sprache zu sprechen. Aber als hätte ich genug gelesen und wäre leidenschaftlich genug, um trotzdem dort leben zu wollen. Ich wollte in diesem Land leben. Ich musste dort leben und diese Sprache meistern.
Pollocks Gemälde vermitteln Helen ein ganz neues, nie dagewesenes Verständnis von Kunst. Die Bilder zeigen ihr eine unbändige Freiheit. Sie wirken auf Helen unendlich und riesig. Pollock malt ganz anders, als Helen es jemals zuvor gesehen hat. Elizabeth Smith, die Direktorin der Helen Frankenthaler Foundation, die Helens Nachlass verwaltet.
So, what one of the things she especially admired was his approach to painting on the floor.
Was sie besonders bewunderte, war sein Malen auf dem Boden, wie er sich auf der ganzen Oberfläche der Leinwand bewegte. Farbe aus einer Dose mit einem Stock über die Oberfläche schnippte, um eine Komposition zu schaffen, die keinen Anfang und kein Ende zu haben schien und die sie als unglaublich kraftvoll empfand. Sie beschrieb einmal, wie sie nach einer Ausstellung von Jackson Pollock das Gefühl hatte, in den Ring im Madison Square Garden geworfen zu werden und gezwungen zu sein, zu kämpfen.
Aber was fängt Helen mit dieser neuen Freiheit jetzt an? In ihrer eigenen Kunst hat sie gerade erst aufgehört, Picasso zu imitieren und sich darin versucht, erste eigene abstrakte Bilder zu malen. Sie will jetzt nicht auch noch Pollock imitieren. Wie kann sie ihren eigenen Stil finden und sich trotzdem von den Pionieren des abstrakten Expressionismus absetzen? Mary Gabriel.
A lot of the first generation had already created their masterpieces. And the second generation came on the scene.
Viele der ersten Generation hatten bereits ihre Meisterwerke geschaffen, als die zweite Generation die Bühne betrat. Und sie wollten nicht jemanden kopieren. Welcher Künstler möchte wie jemand anderes sein? Wenn du wie jemand anderes bist, beschränkst du dich automatisch darauf, weniger zu sein. Das war das, womit Helen und ihre Freunde fertig werden mussten. Und sie schufen dadurch ihre eigene Gemeinschaft.
Es bildet sich eine Gruppe junger Malerinnen und Maler, die sogenannte zweite Generation des abstrakten Expressionismus. Sie haben es schwer, weil sie eben genau das sind. Nur die Zweiten. Sie wollen das künstlerische Erbe der Abstraktion einerseits weiterführen, sich andererseits aber auch abgrenzen.
It was really an important distinction because they came onto the scene when The scene already existed.
Es ist wirklich eine wichtige Unterscheidung, weil sie in die Szene kamen, als die Szene schon existierte. Helens Clique, wie sie sie nannte, bestand aus Grace Hartigan, Larry Rivers, Joan Mitchell, Al Leslie.
Mit einer dieser Malerinnen freundet Helen sich an. Grace Hartigan wächst in einem Vorort von New Jersey in bescheidenen Verhältnissen auf. Während Helen auf das teuerste Mädchencollege der USA geschickt wird, hat Grace Hartigan kein Geld für ein Studium, heiratet früh und bekommt einen Sohn. Den Lebensunterhalt für die Familie verdient sie als Konstruktionszeichnerin in einer Flugzeugfabrik. Mit 23 entdeckt sie ihre Liebe zur Kunst und zieht einen radikalen Schlussstrich. Sie will keine Flugzeuge mehr zeichnen, kein Maschinenbaustudium mehr und auch keine konservative Ehe. Sie verlässt alles. Sogar ihren kleinen Sohn, den sie zu ihrer Mutter gibt. Hartigan zieht mit quasi nichts nach New York, um Künstlerin zu werden. Helen und Grace könnten wirklich kaum unterschiedlicher sein. Doch eins verbindet sie: die Liebe zur Kunst und der Traum zu malen. Und schon bald bekommen beide ihre erste Chance, genau das zu zeigen.
They sort of coalesced around a gallery.
Sie versammelten sich um eine Galerie, die von einem unglaublichen Charakter namens John Bernard Myers geführt wurde.
1950 eröffnet ein Paar in der East 53rd Street eine Galerie, die schnell zum Treffpunkt der jungen abstrakten Szene wird. Tibor Denage, ein verarmter Adeliger aus Ungarn, tourt jahrelang mit seinem Lebenspartner John Myers als Kleinkünstler durch die USA. Sie betreiben ein eigenes Puppentheater, mit dem sie von Ort zu Ort reisen. Als es sie nach vielen Jahren harter Arbeit wieder zurück nach New York verschlägt, hat Myers eine Idee. Er möchte eine Galerie für diese spannende, neue, abstrakte Kunst eröffnen. Und er benennt sie nach seinem Lebenspartner. Die Tibor Denage Gallery.
He was looking for artists to show who weren't part of the first generation.
Er suchte nach Künstlern, die nicht zur ersten Generation gehörten. Und als er ihre Werke sah, liebte er nicht nur das, was sie taten, sondern er liebte auch die Menschen, weil sie diese wunderbare Ausgelassenheit teilten, die bedeutete, dass die Kunst, die sie schufen, nicht im Atelier bleiben konnte.
Die Tibor Denage Gallery wird zum Hotspot der zweiten Generation. Und die Clique von Helen Frankenthaler und Grace Hartigan trägt bald den Spitznamen Tibor Five. Helen Frankenthaler genießt ihr erstes Jahr in der New Yorker Kunstszene in vollen Zügen. Alle, die erste und die zweite Generation, leben zusammen in einer Gemeinschaft. Jackson Pollock, Lee Kressner, Adolf Gottlieb, Franz Klein, Robert Motherwell, Barnett Newman, Grace Hartigan, Joan Mitchell, Willem und Elaine de Kooning und jetzt auch Helen Frankenthaler. Kaum einer von ihnen kann von der Malerei leben. Sie leben von der Hand in den Mund. Sie malen in ihren heruntergekommenen Ateliers ohne Heizung oder warmes Wasser, essen Spaghetti in der queeren San Remo Bar und trinken Whisky im Cedar. Sie hören Jazz von John Coltrane, Chet Baker oder Thelonious Monk. Musik, die so experimentell ist wie ihre Gemälde. Und sie diskutieren in einem Club, der nur The Club heißt, mit Dichtern wie Frank O'Hara, Komponisten wie John Cage und sogar Philosophinnen wie Hannah Arendt. Es ist eine Gemeinschaft, in der niemand Geld hat, aber alle für die Kunst leben. Helen schreibt darüber:
Diese Tage waren der Beginn einer Blütezeit. Wir lebten alle in einer jungen, lebendigen, aufblühenden Kunstfamilie. Ich glaube, das größte Glück für mich damals war, dass ich mit Anfang 20 eine Gruppe fand, mit der ich mich wirklich unterhalten und über Bilder diskutieren konnte. Das war ein so wertvoller Austausch, dass man jede Sekunde davon nutzen musste. Es war eine durchaus vertrauensvolle und schöne Zeit. Zum Teil, weil es so wenig Galerien oder Künstler in diesem Kreis gab, die sich zu ernst nahmen. Jeder hat an seinen Sachen gearbeitet. Es wurde geurteilt und kritisiert, aber nicht aus einer Machtposition oder einer Moral heraus.
Aber so schön diese Gemeinschaft auch ist, es gibt noch immer ein grundlegendes Problem. Außer einem ganz kleinen Kreis an Menschen interessiert sich niemand für ihre abstrakte Kunst. Weder die Gemälde der ersten noch der zweiten Generation.
Der abstrakte Expressionismus wird vom Mainstream damals noch weiträumig ignoriert. Die wichtigsten Kunsthändler in Uptown New York wollen die Gemälde nicht zum Verkauf anbieten und die großen Museen wie das Metropolitan Museum oder das MoMA wollen sie kaum ausstellen. 1950 sogar zu einer Ausstellung, die hieß American Painting Today, also amerikanische Malerei heute, die die wichtigste zeitgenössische Kunst zeigen will, wird niemand von ihnen ins Metropolitan eingeladen. Einer der Juroren der Ausstellung nennt abstrakte Kunst sogar unmenschlich.
1950 tun sich deswegen 18 Künstlerinnen und Künstler zusammen. Sie schreiben unter Federführung von Adolf Gottlieb einen offenen Brief an das Metropolitan Museum. Sie kritisieren darin, dass sie die fortschrittlichste Kunst im Land machen würden und dass das Metropolitan voreingenommen und rückständig sei. Der Brief wird mit einem ikonischen Foto der Gruppe veröffentlicht und bringt ihnen den Spitznamen Irascible 18 ein, also die aufbrausenden 18. Die Aktion sorgt zwar für Aufmerksamkeit, ändert aber nichts an den Chancen, mit abstrakter Kunst an einer Ausstellung teilnehmen zu können. Die Szene hat keine Lust mehr, unter dem Radar zu laufen. Sie will endlich gesehen werden.
See ya!
1951 im East Village. Eine Gruppe Künstler verlässt nach einer durchzechten Nacht die Cedar Bar. Zwei von ihnen sind die Maler Milton Resnick und Gene Steubing.
Boah, was für eine Nacht. Wie viel Uhr haben wir eigentlich?
Kurz vor sechs. Die Sonne geht gleich auf.
Die kleine Gruppe setzt sich langsam torkelnd in Bewegung. Sie ziehen durch die leeren Straßen des East Village.
Leute, ich sag's euch. Wir, die Künstler da im Cedar, wir arbeiten an etwas Großem. Eine echte Revolution.
Und trotzdem leben wir wie die Ratten. Und zwar, weil diese versnobten Galeristen aus Uptown uns nicht ausstellen wollen.
Dann müssen wir eben unsere eigene Ausstellung organisieren.
Aber wo?
Hättest du das nicht im Cedar machen können?
Einer der Künstler stellt sich mit dem Rücken zur Straße an ein großes, leerstehendes Ladengeschäft. Resnick und Steubing schauen durch die dreckigen Fenster.
Was ist das?
Sieht aus wie ein alter Möbelladen.
Am nächsten Tag. Noch während ihr Partner seinen Rausch ausschläft, beginnt Gene Steubing zu telefonieren. Das Gebäude soll in 2 Monaten abgerissen werden. Doch bis dahin wird eine Gruppe von Künstlerinnen und Künstlern den Laden mieten für die 9th Street Show.
Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Innerhalb weniger Tage machen sich die Künstlerinnen und Künstler der New Yorker Avantgarde gemeinsam an die Arbeit. Wände einziehen, streichen, Strom verlegen, putzen. Für die Miete legen sie ihr gesamtes Geld zusammen. $50 im Monat. Heute umgerechnet um die 600 Euro. Und obwohl viele männliche Kollegen nichts von weiblichen Malerinnen halten, dürfen auch 5 Frauen ihre Bilder zeigen. Darunter auch die mit Abstand jüngste Malerin. Helen Frankenthaler.
»21. Mai 1951. Der Tag der Eröffnung der 9th Street Show. Die Fassade des alten Möbelladens ist nicht mehr dunkel, ganz im Gegenteil. Im 2. Stock wurde ein langer Fahnenmast installiert. Davon hängt eine große 300-Watt-Glühbirne, die das Gebäude in ein helles, warmes Licht taucht. Die Künstlerinnen und Künstler haben hart gearbeitet, aber heute muss auch jemand zu ihrer Ausstellung kommen. Lange ist es leer. Doch dann beginnt ein Taxi nach dem anderen vorzufahren. Gäste in schicker Abendgarderobe steigen aus. Fast wie in Hollywood.
Helen, ist das deins? Das größte der ganzen Ausstellung?
Ja, ich musste das riesige Bild durch den Berufsverkehr tragen.
Du hast dich nicht verändert.
In der Galerie hängen über 30 komplett abstrakte Bilder in den unterschiedlichsten Stilrichtungen. Jackson Pollock, Lee Krasner, Franz Klein, Adolf Gottlieb, Willem de Kooning, Robert Motherwell. Manche Bilder in grellen Farben, andere in nicht weniger auffälligem Schwarz und Weiß. Für die New York School ist es ein Moment der Offenbarung. Sie sind nicht allein. Sie sind eine echte Bewegung. Und ihre Kunst hat mehr Energie, mehr Elan, mehr Experimentelles als jede andere Kunstrichtung in dieser Zeit.
Leute, wer will Whisky? Helen, da bist du ja. Los, lass uns tanzen.
Die beiden tanzen einen Jitterbug, wirbeln wild im Kreis herum, stampfen auf den Boden, drehen sich zur Musik. Helen und Clem tanzen so wild, dass die Gemälde an den Wänden wackeln.
Vor ein paar Monaten hat Helen Frankenthaler noch ihr erstes abstraktes Bild in Provincetown gemalt. Jetzt hängt sie, mit gerade mal 22 Jahren, in der wichtigsten Ausstellung der neuen Kunstszene. Aber ihr Höhenflug könnte schneller vorbei sein als gedacht. Die Szene kann nämlich plötzlich nichts mehr mit ihrem Weg anfangen und stellt ihr Talent komplett in Frage. Und als dann noch ein Kritiker mit übergroßem Ego einen Keil durch die New York School treibt, fällt Helen in eine tiefe Schaffenskrise. Das war Folge 2 von Frankenthaler. Mein Name ist Salwa Humsi. Wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter und gebt uns 5 Sterne. Frankenthaler ist eine Produktion von Studio J und dem Museum Reinhard Ernst 2025. Executive ProducerInnen für das Museum Reinhard Ernst: Katrin Grün, Ines Gutierrez. Für Studio J: Executive Producer Janis Gebhardt. Producerin: Helene Feldmeier. Autoren: Kilian Mazurek, Janis Gebhardt. Sprachregie: Friederike Wigger. Supervising Sounddesigner: Sufian Auda, Florian Balmer. Sounddesigner: Fanny Huder, Karl Hangschlitt. Produktionsassistenz: Alexander Hemsen. Mix und Master: Fabian Klinke. Mitarbeit: Philippa Halder. Social Media Redaktion: Vanessa Neumann, Axinia Dorn. Empfohlen vom Tagesspiegel, Podcast-Favorit vom Magazin L und Lieblingspodcast von allen, die Kunst nicht nur angucken, sondern verstehen wollen. Das ist Die Sucht zu sehen, der Podcast des Kunst- und Auktionshauses Griesebach. Seit über 100 Folgen spricht die Journalistin Rebecca Casati mit Menschen, für die Bilder mehr sind als Dekoration. Mit dem Bestsellerautor Daniel Kehlmann, dem Fotografen Jürgen Teller, der Künstlerin Alicia Quade, dem Sänger Max Rabe, dem Regisseur Edward Berger, dem Künstler Daniel Richter, der Schriftstellerin Deborah Feldmann und. Sie erzählen über ihr Leben in und mit der Kunst, über schicksalshafte Begegnungen, legendäre Plattencover, ikonische Museumswerke und alles, was ihre und unsere Sicht auf die Welt verändern kann. Die Sucht zu sehen. Ein Podcast über die Kraft von Bildern und die Geschichten, die uns nicht mehr loslassen. Alle 2 Wochen neu auf griesebach.com und überall, wo es Podcasts gibt. Link in den Shownotes.